NDR Info. Das Forum.
Unsere Kinder sind ja zum Verschweigen und zum Lügen erzogen worden. Was das für die Entwicklung eines Heranwachsenden bedeutet, ja, ist, glaube ich, bis heute noch gar nicht endgültig erklärt. Auf jeden Fall ist es nicht gut, wenn man gesagt kriegt, sag um Gottes Willen nicht, was du denkst, oder lüge lieber, als dass du die Wahrheit sagst. Was soll da unterm Strich bei rauskommen?
Unverkennbar ein Berliner, der hier über das Leben in der DDR berichtet. Es ist Rainer Eppelmann, der Pfarrer und Bürgerrechtler, der beim Aufstand gegen das SED-Regime im Herbst 1989 eine wichtige Rolle spielte. Gleich ein Gespräch mit ihm über die damaligen Diskussionen in der DDR, über die Ängste und den Mut der Revolutionäre. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem schauen wir in dieser Sendung auf ein kleines Dorf an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, die Gemeinde Rüterberg an der Elbe, die sich schon kurz vor dem Mauerfall zur freien Dorfrepublik erklärt hat. Und wir stellen ein Buch über Horst Wessel vor, der eigentlich eine ziemlich unbedeutende Figur in der Nazi-Bewegung war, den Goebbels aber nach seinem Tod zu einem großen Helden stilisiert hat. Rainer Eppelmann, man glaubt ihn irgendwie zu kennen. Zumindest die Älteren haben ihn vor Augen, wie er vor 20 Jahren zusammen mit einigen anderen Bürgerrechtlern auf die politische Bühne kam. Wenig später, nach den ersten freien Wahlen in der DDR, wurde er, der Kriegsdienstverweigerer, sogar noch der letzte Verteidigungsminister der DDR. Dennoch, besonders entscheidend war seine Rolle in der Zeit davor, in den Monaten vor dem Mauerfall, als er vom Westen noch kaum wahrgenommen wurde. In dieser kritischen Phase im Herbst 89, als keiner wusste, wie die Machtprobe in der DDR ausgehen würde, da war Eppelmann eine zentrale Gestalt der Opposition. In seiner Gemeinde in Ost-Berlin wurden politisch unerwünschte sogenannte Blues-Messen abgehalten. Hier wurde offen diskutiert, hier wurde, sicher immer im Beisein der Stasi, ausgesprochen, was sonst nur geflüstert wurde. Ich habe Rainer Eppelmann gefragt, inwieweit die Veranstaltungen in seiner Samaritergemeinde einen religiösen Charakter hatten und inwieweit Kirche einfach eine Plattform war, in der freier diskutiert werden konnte als sonst im Land.
Sie ist beides gewesen. Es gab eine Veranstaltungsverordnung in der DDR, die besagte, dass die Durchführung von Veranstaltungen im Normalfall die Sache der Parteien- und Massenorganisation der DDR ist. Grundsätzlich stand da noch drin, jeder einzelne Bürger könne das tun, aber in der Praxis hat es das nicht gegeben. Es war eben tatsächlich die Sache der Parteien- und Massenorganisationen, die waren politisch alle gleichgeschaltet. Es gab eine einzige Ausnahme, die gottesdienstlichen Veranstaltungen der Kirchen. Und wir sind zum Glück irgendwann auf den Gedanken gekommen, da müssen wir eben gottesdienstliche Veranstaltungen durchführen. Nirgendwo steht, dass das nur in einer bestimmten Form passiert. Kann. Dann haben wir uns in unseren Friedenskreis mit der Verlesen eines biblischen Textes angefangen, haben zum Schluss ein Gebet oder ein Segenswort gesprochen. Dann ist das nach meinem freien evangelischen Verständnis eine Veranstaltung gewesen, die unterm Segen Gottes stand, also eine gottesdienstliche Veranstaltung. Und dazwischen haben wir frei geredet. Ich kann das nicht auseinandernehmen, weil ich meine, das, was da passierte, ja, da ist der liebe Jott mit dabei gewesen, bin ich bis heute zutiefst von überzeugt. Wir haben den Menschen in den evangelischen Kirchen, die da eröffnet worden sind, das ist ja auch bloß eine Minderheit der vielen evangelischen Kirchen gewesen, haben wir Menschen die Chance gegeben, in dieser DDR aktiver und bewusster Luft holen zu können, ein Stück weit Freiheit und Demokratie zu üben, was sie so sonst nirgendwo in der Gesellschaft konnten.
Eine mehr psychologische Frage. Viele haben sich ja damals dann doch dem Druck des Regimes gebeugt und sich irgendwie angepasst. Mich interessiert aber mehr der Blick zur anderen Seite. Was waren das so nach Ihrer Beobachtung für Menschen, die doch die Kraft hatten, das durchzustehen?
Na, oft hatte ich jedenfalls den Eindruck, waren es entweder junge Familienväter, die Kinder hatten inzwischen, und sie sagten, meine Güte, dieses kleine Wesen, was sollen aus dem werden, wenn diese DDR immer kleiner, immer mickriger, immer schlechter, immer brutaler wird? Wie sollen die bei der Indoktrination, 95% bei den Pionieren, 95% in der FDJ, 20% der erwachsenen DDR-Bürger waren Mitglied in gleichgeschalteten politischen Parteien, was sollen aus denen mal werden? Und es gab erfreulicherweise eben in der Phase, wo die eben Verantwortung für andere mit übernehmen mussten, eine wachsende Zahl von Menschen, die gesagt haben, ich muss mich selber engagieren. Ich muss meinen Nussbaum pflanzen, selbst in dem Bewusstsein, dass ich von dem Nussbaum keine Nüsse mehr ernten kann, weil der zu lange braucht, bis er Nüsse trägt. Aber wenn ich jetzt keinen pflanze, dann können nicht mal meine Kinder oder wenigstens meine Enkelkinder Nüsse essen. Das, glaube ich, ist eine wichtige Erfahrung gewesen. Und das Zweite, ich kann es nicht besser sagen, als Václav Havel gesagt hat, Hoffnung, also Hoffnung auf Zukunft, Hoffnung auf Veränderung. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass eine Sache gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es wichtig ist, egal wie es ausgeht. Und das hat uns, glaube ich, bewegt. Oder so ein Satz von Solzhenitsyn, lebt nicht mit der Lüge. Sagt das, was ihr denkt. Selbst wenn ihr da erstmal Nachteile einstecken müsst, aber wenn ihr nicht die Wahrheit sagt, wird alles, wenn wir nur noch lügen, um ein vieles schlimmer werden als das, was uns passieren kann, wenn wir jetzt die Wahrheit sagen.
Nachteile einstecken ja nicht nur für sich selbst. Sie sagten ja, viele Eltern waren dabei. Es ist ja doch ein Unterschied, ob man Dinge sich selbst zumutet oder zutraut oder ob man sie anderen zumutet. Aber das heißt, das war in diesem Wagnis oder in dieser Rechnung mit drin, dass man doch zumindest kurzfristig auch Nachteile zum Beispiel für die Familie, für die Kinder in Kauf nimmt, um langfristig etwas Vernünftiges auf den Weg zu bringen. Sie hatten selbst 5 Kinder, glaube ich.
Richtig. Und meine Kinder machen mir Vorwürfe. Aber die Vorwürfe, die sie mir denn machen, ist, dass sie zu wenig von mir gehabt haben. Oder dass das viele Jahre gedauert hat, von dem Versprechen, ich gehe mal mit euch auf den Fußballplatz, bis zu dem Augenblick, als ich es denn umgesetzt habe. Sie haben mir aber nie vorgeworfen, dass ich das getan habe, was mir wichtig war, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Selbst wenn ich sicher bin, dass sie mir nicht jedes Detail erzählt haben, das sie in der Schule erlebt haben. Weil sie entweder mein Herz mir nicht noch schwerer machen wollten oder eben auch meiner Frau. Oder weil sie dachten, wenn jetzt der Alte die Ärmel hochkrempelt und in eine Schule geht und da mit den Lehrern und dem Direktor redet, wird das hinterher für mich möglicherweise noch schlimmer. Aber da trotzdem aus ihnen was geworden ist, anständige, selbstbewusste Menschen und sie mir das, wie gesagt, nicht vorwerfen, du hast uns eine Last aufgelegt, ohne uns zu fragen, ob wir das tragen können. Natürlich habe ich mich das gefragt. Aber ich hatte selber bei meinen Eltern gelernt, der bequemste Weg, der ist nicht immer der beste. Und manches von dem, was ich nachher in meinem Leben gemacht habe, wäre sicher nicht vorstellbar gewesen, wenn mir meine Eltern gesagt hätten, um Gottes Willen, sag nie die Wahrheit, erwecke immer den Schein, du bist mit allem einverstanden.
Dass Sie selbst damals so eine klare Linie hatten in dieser schwierigen Umbruchsphase, hat dabei auch eine Rolle gespielt, dass Sie sozusagen konflikterprobt waren. Sie sind ja schon als junger Mann, glaube ich, 8 Monate im Gefängnis gewesen.
Ja, das hat ganz sicher mit einer Rolle gespielt. Eine der Schlüsselerfahrungen meines Lebens ist tatsächlich die 8 Monate Haft Mitte der 60er Jahre gewesen, als ich mich geweigert hatte, das Gelöbnis für Bausoldaten abzulegen. Ich war Waffendienstverweigerer, die 2. Generation der Waffendienstverweigerer in der DDR. Und ich habe mich dann geweigert, auch das Gelöbnis abzulegen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, als Christ und als einer, der um Auschwitz wusste, dass ich einem Menschen verspreche, ich mache alles, was du sagst. Dafür musste ich in den Knast. Und bin aber, wenn ich, sagen wir mal, selbst als 21-Jähriger, als junger, naiver Bursche in den Knast gekommen bin, die ersten 2 Tage auch geheult habe, als ich auf einmal feststellte, du bist aus dem Raum, aus dem du selber nicht mehr rauskommst, sondern von der Gnade anderer Leute abhängig bist. Aber nach den 8 Monaten war ich erwachsen. Und von da an habe ich sehr viel angstfreier und sehr viel selbstbewusster auch in der Diktatur DDR gelebt, als ich das möglicherweise vorher ohne diese Erfahrung gekonnt hätte.
Man liest, dass die Stasi in den 80er Jahren geplant hatte, sie zu ermorden. Welche Geschichte steckt da dahinter?
Das ist eine Geschichte, also die, die mir bekannt ist. Sie haben es offensichtlich mehrmals probiert. Und eben auch einmal auf dem Hintergrund dessen, Havemann und Eppelmann treffen sich.
Havemann, der Regimekritiker, richtig, der richtig. Jetzt nicht aus der christlichen Richtung kam, sondern nee,
der kam aus der
sozialistischen.
Richtig, richtig. Aus der atheistischen und kommunistischen. Und ich kann mich noch daran erinnern, bei einer Heimfahrt von Havemanns, naja, das muss Mitternacht oder so weit gewesen sein, ist es mir aufgefallen, später nachher nochmal, dass ein Auto hinter uns herfuhr, sehr beschleunigt an uns herankam, uns überholte und dann aber neben uns im gleichen Tempo fahrend weiterfuhr. Also offensichtlich, um ins Auto reinzugucken. Da haben wir uns ja nicht bei gedacht, außer wir dachten jetzt bloß, die Stasi will uns zeigen, Wir haben sehr wohl mitgekriegt, dass ihr wieder bei Havemanns gewesen seid. Aus den Akten nachher wissen wir heute, dass die also ein Konzept entwickelt hatten, mein Fahrverhalten auf dieser Rüdersdorfer Brücke zu manipulieren und dass ich die Gewalt über das Fahrzeug verliere und dann durch das Geländer da durchgehe und dann circa 40 Meter tief abstürze in das Tal dort. Hätte ich sicher nicht überlebt. Und der Offizier, der den Mitarbeitern den Auftrag gegeben hatte, ein solches Konzept zu entwickeln, wie man Eppelmann liquidieren könne, ohne dass die Stadtsicherheit in Verdacht kommt, sollte also Verkehrsunfall sein, der hat ihnen dann verboten, diesen Plan umzusetzen, mit der Begründung, es ist nicht auszuschließen, dass auch unbeteiligte Personen dabei ums Leben kommen. Das heißt, die haben reingeguckt, haben festgestellt, der sitzt da nicht alleine drin, sondern da sitzt noch jemand neben ihm, und haben deswegen die Aktionen, die sie schon geplant hatten, letztlich nicht umgesetzt. Das heißt, weil meine Frau mit dabei saß, hat sie mir letztlich das Leben gerettet.
Wenn Sie von heute aus zurückblicken auf diese Wendezeit vor 20 Jahren, was ist da das größte Problem bei der Beschäftigung mit diesem Thema aus Ihrer Sicht?
Einmal ein sprachliches. Ich bin für Klarheit in den Köpfen und verstehe das nicht, dass es immer noch Menschen gibt, hauptsächlich Journalisten, und da das, was die produzieren, eben die vielen Menschen zur Kenntnis nehmen, dass man, wenn man vom Herbst 1989 spricht, dass es immer noch viele Menschen gibt, die von Wende reden. Obwohl derjenige, der diesen Begriff Wende für den Herbst 1989 ins Gespräch gebracht hat, ist Eon Krenz gewesen. An dem Tag, als er Honecker gestürzt hat, hat er von einer Wende gesprochen, die er jetzt vornehmen will in seiner Politik. Nur mit einer Hoffnung, dass sie weiter regieren können. Das war der einzige Grund für das Reisegesetz. Und zweitens, das, was dann danach passierte, ist doch viel mehr gewesen als eine begrenzte politische Korrektur, sondern eine totale Veränderung aller politischen, juristischen, ökonomischen und Verhältnisse.
Daher auch friedliche Revolution, ja, statt Wende.
Wenn man aber Revolution sagt, drängen sich sofort mindestens zwei Fragen auf. Wer gegen wen? Und die zweite Frage, warum? Und die zwei Fragen möchte ich weiter wachhalten und möchte weiter, dass darüber geredet und diskutiert wird. Und der zweite ist, hängt damit ganz eng zusammen, die heute unter 25-Jährigen haben kein eigenes bewusstes Erleben an das, was SED-Diktatur ausmachte und was deutsche Teilung ausmachte. Die wissen nichts davon. Ein Fünftel von denen hat praktisch auch keine Ahnung, weil sie weder im Elternhaus noch in der Schule darüber ausreichend informiert werden oder daran auch nicht interessiert werden. Das muss uns stärker als bisher gelingen, und da müssen wir den danach Geborenen helfen. Sonst könnten die denken, Geld verdienen alleine, das ist das Zentrale und das Wichtige, dem ist alles andere untergeordnet. Man muss ihnen deutlich machen, der Mensch, der kleine, ganz normale Mensch, hat in einer Demokratie, auch wenn das manchmal anstrengender ist, viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Chancen, sein eigenes Leben, seine eigenen Vorstellungen umzusetzen, als er das in einer Diktatur jemals haben könnte.
Der Pfarrer und Bürgerrechtler Rainer Eppelmann über den Herbst 1989 in der DDR und über dessen Bedeutung für uns 20 Jahre danach. Seit gut 10 Jahren ist Eppelmann Vorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und jetzt der Blick vom großen Ganzen der friedlichen Revolution in einen Winkel der DDR. Und das mit dem Winkel darf man in diesem Fall geografisch wörtlich nehmen. Es geht um das kleine Dorf Rüterberg, das in einer Schleife der Elbe liegt und zu DDR-Zeiten zu allen Seiten abgeriegelt war. Nicht nur zum Fluss hin, zum Westen, sondern auch zum Landesinneren. Dort gab es einen zweiten Grenzzaun, der den Ort vom DDR-Gebiet trennte. Am Ende aber, in der politischen Umbruchszeit vor 20 Jahren, hatten die Rüterberger endgültig genug von dieser absurden Situation. Schon einen Tag vor dem Fall der Mauer rafften sie sich zu einer Aktion auf, die man als mecklenburgische Variante der Asterix-Geschichte lesen könnte. Sie gründeten die Dorfrepublik Rüterberg. Gisela Jaschik über lange, trübe Jahrzehnte in Rüterberg und über einen hellen Moment vor 20 Jahren.
Ein Geesthang hoch über der Elbe mit Backsteinhäusern wie auf eine Perlenschnur gereiht. Freier Ausblick auf die malerische Flusslandschaft mit ihren weißen Sandbuchten. Traumhaftes Wohnen in Rüterberg. Bis vor 20 Jahren jedoch hatten die Bewohner der Straße am Elbufer mit einem tristen Ausblick zu leben. So auch Familie Ziglowski. Zu DDR-Zeiten stand der Grenzzaun vor ihrem Haus, 3,20 Meter hoch und fast zum Greifen nah, wie sich Hannelore Ziglowski erinnert.
Ja, stand vorne an der Straße. Wir haben gegengeguckt und rübergeguckt, weil wir oben wohnen.
Rundum eingesperrt wurden die Dorfbewohner im Frühjahr 1967 durch einen undurchdringlichen Zaun. Abgeriegelt, selbst zur DDR-Seite. Hannelore Ziglowski blickt entspannt zum Fluss. Freizeitpaddler lassen ihre Boote dort zu Wasser, wo die Familie der gebürtigen Rüterbergerin jahrzehntelang nicht hinkonnte. Die 57-Jährige freut sich heute,
dass man hingehen kann, wo man will. Denn früher erstmal konnte man nicht die Straße verlassen, weil da war der geflüchte Streifen. Die Kinder konnten nicht spielen. Wenn die da raufgelaufen sind, hatten sie Angst, dass die Grenzer kommen. Und ja, unten der Zaun war abgeschlossen. Man kam nicht rein und raus, wie man wollte. Das war eben das Problem dabei. Ne?
Ein einziges eisernes Tor, das rund um die Uhr bewacht war, führte ins Dorf und wieder hinaus. Tagsüber durften Bewohner nach genauer Personenkontrolle passieren. Nachts blieb das Tor grundsätzlich verschlossen. Meinhard Schmechel, einst als junger Grenzsoldat nach Rüterberg gekommen, hatte dort geheiratet und war viele Jahre Ortsbürgermeister. Der 61-Jährige erinnert sich.
Ab 23 Uhr ging hier nichts mehr. Man konnte nicht mehr nach Hause bis morgens 5 Uhr. Man musste dann vor dem Tor warten. Das kam oft genug vor. Man ist unterwegs gewesen mit der Reise, man hat eine Panne, man kommt dann an und kommt nach 23 Uhr am Tor und kommt nicht mehr nach Hause. Der stand auf der anderen Seite der Grenze und hat gesagt, sie waren nicht angemeldet, Ende.
So manche Nacht verbrachten vor allem junge Rüterberger in ihrem Trabi oder neben dem Moped vorm streng bewachten Tor. So lange, bis die ersten frühmorgens um 5 auf dem Weg zur Arbeit waren und auf der anderen Seite warten mussten. Mit Personalausweisen und gültigen Passierscheinen, versteht sich.
Und wir standen auf diese Seite, der Bus stand auf der anderen Seite. Manchmal war es lustig. Manchmal musste man drüber lachen, obwohl die Zeit sehr ernst war. Das war alles sehr kompliziert bei uns.
Weder zu seiner Hochzeit noch zur Beerdigung des Schwiegervaters durften seine Eltern und die Schwester aus Usedom nach Rüterberg einreisen. Diese bitteren und demütigenden Erlebnisse bewegen den Rentner bis heute, zumal er das Elbdorf noch ganz anders kennengelernt hatte, 1966 als 18-jähriger Grenzsoldat.
Da war noch kein Zaun hier in Rüterberg, da war noch alles offen. Da. Man konnte noch an die Elbe, man konnte noch mit dem Zoll sich unterhalten, mal. Man hat mal am Buhnenkopf gesessen, hat mal einen Schnack gemacht und alles.
Ursprünglich habe es Pläne gegeben, das doppelt abgeriegelte Dorf einfach zu entvölkern und die Häuser platt zu machen, sagt Meinhard Schmechel. Doch darauf verzichtete die Staatssicherheit dann.
Weil sie gesagt haben, die haben wir alle schon so scharf, die passen gegenseitig auf. Wie hier einer reingekommen ist, hat man gesagt, hast du Besuch gekriegt? Darf der bei dir sein? Um selber nicht in Gefahr zu laufen, wenn man ihn nicht angezeigt hätte, wenn ein anderer da gewesen wäre, dass man dann hätte rausgemusst.
Anfang 1988 überspannten die Grenzsicherheitsorgane jedoch den Bogen. Das Tor zum Dorf wurde durch ein neues ersetzt, das noch stabiler war. Der Zaun ins Landesinnere sollte wesentlich enger um das Dorf herumlaufen und sogar den Angel- und Badeteich ausklammern.
Da haben wir uns gewehrt. Das haben wir gemacht. Wir haben uns gewehrt dabei. Das haben wir uns ja nicht gefallen lassen. Und da sind wir auch mit durchgekommen.
Nun rumorte es im Dorf. Wie lange sollten sie sich diese selbst für DDR-Verhältnisse extremen Einschränkungen eigentlich noch gefallen lassen? Widerstand keimte und gipfelte in einer Dorfversammlung. Der inzwischen verstorbene Schneidermeister Hans Rasenberger beantragte im Oktober 1989 eine Einwohnerversammlung. Seine Idee, nach dem Vorbild der Schweizer Urkantone die Dorfrepublik Rüterberg auszurufen, um so eigene Gesetze fürs Dorf zu schaffen. Rainer und Hannelore Ziglowski waren dabei.
Wir haben ja damals gesagt, wo die Versammlung war, dann können wir auch eine eigene Republik machen. Wenn wir nicht zur DDR gehören und nicht nach drüben gehören, können wir auch ja, ein eigenes Volk im Staate des Staates sein eigentlich. Ne? Das war so. Ne? Wir haben gedacht, dass sie zumindest dann unten den Zaun aufmachen. Ne? Denn nach drüben wollten sie uns ja auch nicht lassen.
Das Gemeindehaus war überfüllt an diesem Abend des 8. November 1989. Auch der Staatsapparat hatte Beobachter geschickt, einen Vertreter des Kreises Ludwigslust, einen höheren Offizier der Grenztruppen und den Leiter des Volkspolizeikreisamtes. Schneidermeister Rasenberger ließ sich jedoch nicht einschüchtern. Wer für die Dorfrepublik Rüterberg ist, hebe die Hand, rief er den Dorfbewohnern zu. Meinhard Schmechel, damals schon Bürgermeister in Rüterberg, erinnert sich noch genau.
Von 140 Einwohnern waren 90 anwesend. dann gefragt, wollen wir die Dorfrepublik gründen? Und alle 90 haben dann gesagt, ja, das machen wir. Ja, das war am 8. November, am 9. gingen die Grenzen auf, das wusste man ja nicht.
Besucher von Rüterberg führt Meinhard Schmechel gern in die Heimatstube über der Dorfgaststätte. Zwischen dem bunten Sammelsurium aus Fotos und Passierscheinen, Wimpeln, Stempeln und DDR-Uniformen, die die Rüterberger gesammelt haben, um sie Gästen von überall her zu zeigen, denkt er an die Wendezeit zurück. Wie riskant die Aktion damals war und welch ein glücklicher Zufall ihnen in die Hände spielte, dass sie die Dorfrepublik so unmittelbar vor dem Mauerfall ausriefen.
Das war eigentlich sehr mutig, dieser Antrag. Und ich denke mal, bei der Zustimmung haben wir beide oder auch unser Dorfpolizist eigentlich gar nicht darüber richtig nachgedacht. Was haben wir jetzt gemacht? Man hätte jetzt errechnen können, wenn es an einem Tag so weitergeht, mit der Staatssicherheit, dass wir unser Heimatort hätten verlassen müssen.
Ein verblichenes und halb verrostetes Metallschild vorm Ortseingang erinnert bis heute an den legendären Ausruf zur Dorfrepublik Rüterberg. Errichtet dort, wo früher der Zaun ins Landesinnere den Durchgang versperrte. 1991 verlieh der Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern der Gemeinde das Recht, künftig die Bezeichnung Rüterberg, Dorfrepublik 1967 bis 1989 führen zu dürfen. Die Hälfte der Einwohner kommt heute übrigens aus den alten Bundesländern und fühlt sich pudelwohl im grenzenlosen Rüterberg, in dem nur noch der ehemalige Wachtturm und ein paar Zaunelemente mit dem eisernen Eingangstor zum Dorf an die hermetisch bewachten Grenzanlagen erinnern. Als Denkmal, an dem die Radwanderer auf dem Elberadweg vorbeikommen.
Die Dorfrepublik Rüterberg, das war Gisela Jaschik über eine kleine Elbgemeinde, die sich kurz vor dem Mauerfall selbstständig machte. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Vom Horst-Wessel-Lied, der berüchtigten Hymne der Nationalsozialisten, hat fast jeder schon gehört. Kaum einer weiß dagegen Genaueres über Horst Wessel selbst, der dieses Lied geschrieben hat und den die Nazi-Propaganda später zum großen Helden aufbaute. Allerdings erst nach seinem Tod. Wessel wurde schon gegen Ende der Weimarer Republik als 22-Jähriger erschossen. Ein Historiker hat jetzt dieses kurze Leben genauer erforscht, das Leben eines Pastorensohnes, der erst in Bielefeld, dann in Berlin aufwuchs, über den aber sonst vergleichsweise wenig bekannt ist. Und das ist kein Zufall, denn über dieser Lebensgeschichte liegt eine dicke Schicht aus Propaganda und Verklärung. Alle heiklen Punkte wurden in der Nazizeit vertuscht. Dabei hat vor allem ein Mann das Bild von Horst Wessel systematisch geprägt und frisiert, der NS-Propagandaminister Josef Goebbels.
Nicht um Effekte zu haschen, ist dieser junge Student in den Tod hineingegangen. Nicht lachend, sondern sich der Bitterkeit des Todes sehr wohl bewusst, aber sie auf sich nehmen, weil es für Deutschland und weil es für das deutsche Volk notwendig war.
Horst Wessel, der Märtyrer. Straßen und Plätze, Schulen und Schiffe werden in der Hitlerzeit nach ihm benannt. Nazi-Dichter preisen ihn in pathetischen Hymnen. BDM-Mädels bitten ihn mit erhobenen Händen um Fruchtbarkeit. Goebbels Propagandaplan ging auf, berichtet der Wessel-Biograf Daniel Siemens.
Da sieht man, dass dieser Wessel in eine Rolle reingerückt ist, die eigentlich klassischerweise katholischen Heiligen zukommt in bestimmten Gegenden. Also man erfleht Schutz von ihnen etc. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass von so einer Sturmführer, vielleicht Zuhälterfigur bis zu einem Nazi-Heiligen doch ein relativ weiter Weg ist, der aber in sehr kurzer Zeit, also in wenigen Jahren, durchquert wird.
Ende der 20er Jahre prügelt sich der Pastorensohn noch mit seiner SA-Truppe durch Berlin-Friedrichshain. Vor allem kann Wessel aber reden. Ein Hassprediger in braunen Kneipen und Kaschemmen.
Ganz ähnlich wie Goebbels ja auch, der damalige Gauleiter in Berlin, sozusagen nicht selber geprügelt hat, so hat auch Wessel vermutlich eher prügeln lassen, aber sicherlich rhetorisch das Seine dazu beigetan.
Dabei war Wessel im Grunde eine gescheiterte Existenz. Ein Jurastudium brach er ab, war danach zeitweise Hilfsarbeiter und im Übrigen eine eher zwielichtige Gestalt. Das konnte sogar später die mächtige Nazi-Propaganda nicht vollständig verschleiern.
Sicher ist da nur, dass er in den letzten Lebensmonaten eine Freundin hatte, die etwas älter war als er und die zumindest zeitweise sich auch prostituiert hat. Ob er allerdings dann ihr Zuhälter wurde, lässt sich heute nicht mehr einwandfrei klären.
Am 14. Januar 1930 steht plötzlich ein Kommunist aus der Zuhälterszene vor seiner Tür und schießt Wessel nieder. Ein tödlicher Streit im Rotlichtmilieu oder ein politisches Attentat?
Beides hat, wie ich vermute, einen gewissen wahren Kern. Also das Politische kann man da kaum wegdiskutieren. Das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass dieser Überfall stattgefunden hat, wenn es auch vermutlich nicht die einzige Motivation war.
Horst Wessel stirbt wenige Wochen später an seinen Verletzungen. Das kommt für Goebbels wie gerufen, erklärt der Historiker Daniel Siemens.
Das, was der Horst-Wessel-Kult später wird, ist bei Goebbels schon Jahre vorher in der Schublade als, wenn man so will, fertige Erzählung, die man dann später einsetzen will. Was fehlt, ist die Person, die diese Erzählung dann mit Leben erfüllen soll. Und ihm ist ganz klar, dass als der Überfall auf Horst-Wessel geschieht, dass jetzt die Zeit gekommen ist, sein fertiges Skript in eine politische Tat umzuwandeln.
Aus dem Straßenkämpfer wird ein Nazi-Heiliger. Schon die Beerdigung ist ein Fanal. Das Sterbezimmer wird nach 1933 zur Gedenkstätte im Horst-Wessel-Krankenhaus in der Horst-Wessel-Stadt, dem früheren Berliner Bezirk Friedrichshain. Der Nazi-Rundfunk berichtet von der feierlichen Eröffnung.
Das Sterbezimmer ist Weihestätte. Mattes Licht fließt durch den geheiligten Raum. Wir schweigen. Dr. Goebbels betet.
Goebbels und Wessel kannten einander, berichtet Daniel Siemens. Im Tagebuch des späteren Propagandaministers ist auch ein Besuch an Wessels Sterbebett vermerkt.
Goebbels schreibt mehr oder weniger, ja, ich musste diesen Pflichtbesuch machen, ich war eine Minute da. Der Wessel sagte keinen Ton, konnte er ja auch nicht. Ich wusste nicht so richtig, was ich tun sollte und ging wieder weg. Also es ist sozusagen ein Pflichtbesuch, den wahrscheinlich der Gauleiter auf seinem Kalender hatte, ohne dass er jetzt besonders persönliche Anteilnahme gezeigt hat. Und das hört sich dann eben einige Jahre später mit sehr viel Pathos ganz anders an.
Nicht einmal! Ein Dutzendmal habe ich in diesem einsamen Zimmer gesessen und die Todeskämpfe unseres jungen Kameraden miterlebt.
Horst Wessel, die perfekte Projektionsfläche für die nationalsozialistische Bewegung. Vor allem natürlich durch das Horst-Wessel-Lied, in der Nazizeit neben dem Deutschlandlied die zweite deutsche Hymne. Bei allen Aufmärschen wird es gesungen, wie hier bei der Grundsteinlegung des Volkswagenwerkes 1938. Wessels Text zu einer älteren Melodie, nicht mehr als trostlose Nazi-Rhetorik. Zum Marschieren reicht es. Von Anfang an spüren Nationalsozialisten die ästhetischen Mängel.
Aber alle Versuche, da neue Strophen einzuführen oder den Text zu verändern, werden von der Partei rigoros verhindert. Bei religiösen Texten würde man sagen, das ist das Wort Gottes und hier ist es sozusagen das Wort Wessel und das darf nicht verändert werden.
Besonders stark war die Wessel-Verehrung in Niedersachsen. In Hameln.
Man wollte so eine Art nationalsozialistisches Vorzeigebauernland werden. Und da passt es ganz gut, sich auch auf diesen Horst Wessel zu berufen, der auch seine Sommerferien bei Verwandten unweit von Hameln verbracht hat. Und so hat man eben versucht, sozusagen einen ja irgendwie lokalen Kult zu begründen oder sich als Heimat dieses Horst Wessel auch deutschlandweit bekannt zu machen. Man wollte auch ein sehr großes Horst Wessel-Ehrenmal bauen, was aus den verschiedenen Gründen nicht geklappt hat. Es gab aber immerhin ein kleines.
Wessels Mutter blieb nach dem Krieg noch lange Ehrenbürgerin von Hameln. Sie versuchte nach Kräften vom Kult, um ihren Sohn zu profitieren. Mit Goebbels streitet sie sogar um die Rechte am Horst-Wessel-Lied. Es geht um viel Geld.
Da der Wessel-Kult so erfolgreich ist und dass man diese Mutter auch so als Promi braucht, der immer in der ersten Reihe sitzt und diese ganze Geschichte beglaubigen soll, kann man sie auch nicht irgendwie öffentlich demütigen. Also Goebbels muss sich irgendwie mit ihr arrangieren. Und das weiß die Mutter ganz genau, dass sie sozusagen eine starke Stellung hat. Man sieht das in einem Brief, den sie an Hitler schreibt. Also sie fühlt sich da auf Augenhöhe.
Viele Deutsche saugen den Kult in sich auf, intensiver als verlangt. Der Name wird zur Marke. Wirtschaftsfaktor Wessel.
Die Familie hat es versucht, aber auch andere haben versucht, über Horst Wessel Postkarten und also alles, was wir heute als modernes Merchandising sehen würden. Auch da hat es zahlreiche Ansätze von Geschäftsleuten gegeben und da ist die Partei auch relativ rigoros gewesen, um das abzuschneiden.
Ende der 30er Jahre verblasst der Horst Wessel-Kult. Das Regime sitzt fest im Sattel. Ein Gründungsmythos ist da verzichtbar.
Und dann ist diese Geschichte natürlich auch eine, die ja wenig respektabel ist. Also das ist ein sehr proletarisches Milieu, in dem sie spielt. Da geht es um Straßenschlachten etc. Und das sind natürlich Dinge, die man dann, wenn man erstmal an der Macht angekommen ist, an die man sich nicht mehr so gerne erinnert, als dann der Zweite Weltkrieg beginnt, da ist das dann schon wirklich weit weg und Geschichte.
Spannend erzählt Daniel Siemens an der Figur Horst Wessel die Geschichte vom Aufstieg des Nationalsozialismus und erklärt Mechanismen der NS-Propaganda. Beharrlich verfolgt er auch das Schicksal des mutmaßlichen Mörders Horst Wessels, Ali Höhler. Noch in der Weimarer Republik wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt, dann aber von den Nazis entführt und ermordet. Nach ihrer Machtübernahme gab es noch einen Schauprozess gegen Kommunisten mit Todesurteilen. Ob diese Angeklagten aber überhaupt etwas mit Wessels Tod zu tun hatten, ist bis heute unklar.
Ich fand beim Lesen der Gerichtsakten diesen zweiten Prozess 1934 so unglaublich abstoßend, weil irgendwie auf jeder Seite, die man liest, ist klar, hier sollen jetzt nur irgendwelche Leute symbolisch hart bestraft werden. Zwei werden dann hingerichtet.
Am Ende greift der Historiker Daniel Siemens selbst in die Geschichte ein. Er stellt bei der Staatsanwaltschaft Berlin den Antrag, die Urteile der Schauprozesse von 1934 aufzuheben.
Es geht sicherlich nur um Symbolpolitik, aber immerhin dieses zweite Urteil ist nicht mehr in Kraft.
Das letzte juristische Kapitel im Fall Wessel ist damit abgeschlossen. Wer Wessel aber wirklich war und was die Nazi-Propaganda dann aus ihm gemacht hat, diese beiden Ebenen überlagern sich und sind bei aller Akribie des Historikers heute kaum mehr voneinander zu trennen.
Daniel Kaiser über Horst Wessel und über die neue Biografie, die der Historiker Daniel Siemens verfasst hat, ihr Titel Horst Wessel, Tod und Verklärung eines Nationalsozialisten, erschienen ist das Buch im Siedler Verlag. Und so viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.